Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zur Sendung Spiritualität. Heute geht es um das Thema von der Kraft geistiger Mutterschaft. Pfarrvikar Rainer Hertheis aus Wemding ist bei uns zu Gast, spricht zu diesem Thema und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Ende des Monats August, also bald, feiert die Kirche den Gedenktag der heiligen Monika und des heiligen Augustinus. Der Bischof und Kirchenlehrer schreibt über seine Mutter: Was und wie ich geworden bin, verdanke ich meiner Mutter. Rund 30 Jahre hatte Monika für die Bekehrung ihres Sohnes gebetet, und das war nicht umsonst. Augustinus fand den Weg zum Glauben und geht als Bischof und Kirchenlehrer in die Kirchengeschichte ein. Bei der heiligen Monika kann man von einer geistigen Mutterschaft sprechen, die weit über eine leibliche hinausgeht. Mit diesem Thema geistige Mutterschaft wollen wir uns heute einmal befassen, was geistige Mutter oder Vaterschaft überhaupt ist und wie man die für andere leben kann. Und dazu ist bei uns Pfarrvikar Rainer Hertheis aus Wemding, der sich nicht nur mit diesem Thema befasst hat, sondern selber da auch einige Erfahrungen gemacht hat. Grüß Gott, Herr Pfarrvikar Hertheis.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Ich grüße auch die ganze Hörerfamilie, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Schön, dass wir heute Nachmittag beisammen sein dürfen.
Die ganze Sendung wird über dieses Thema geistige Mutterschaft gehen, aber vielleicht können Sie schon mal vorab sagen, über was sprechen wir da eigentlich?
Letztlich geht es bei geistiger Mutterschaft um Menschen, die gerne etwas für andere Menschen machen möchten, für ihre Mitmenschen, bei denen man feststellt, ja, da könnten die im Glauben vielleicht noch ein wenig wachsen. Es muss gar kein Priester sein, es muss gar keine Mutter sein. Eine geistige Mutterschaft ist eine Bezeichnung für irgendjemand. Das können Kinder sein, Erwachsene, Omas, Opas, Tanten, Onkeln, Männer wie Frauen, jung wie alt. Geistige Mutterschaft ist so ein Wort wie Jungfräulichkeit. Es kann ja auch ein Mann, ein Priester des Gelübde die Jungfräulichkeit leben, obwohl er gar keine Jungfrau, keine Frau ist. So ähnlich ist mit dem Wort geistige Mutterschaft auch gemeint. Geistige Mutterschaft heißt, ich nehme mir als Ziel, für einen Menschen etwas zu tun, wo ich mir wünschen würde, der könnte im Glauben noch den einen oder anderen Fortschritt machen. Das mag ein Priester sein, ein Ordensmann sein, das mag ein Nachbar, eine Nachbarin sein, jemand aus der Politik, aus der Gemeinde, aus der Wirtschaft, jemand, den ich kenne, ein Mitschüler, ein Freund. Irgendjemand, von dem ich merke, nun, der geht vielleicht noch nicht ganz so den Weg des Glaubens, wie es der liebe Gott gerne hätte. Manchmal spürt man das ja. Oder würde sich gern wünschen, Mensch, für den wäre es besser, wenn er vielleicht mal beichten gehen würde. Der sollte vielleicht noch mehr die Anbetung pflegen. Wenn er der noch einen Schub im Glaubensleben machen würde. Wenn er der auch entdecken würde, wie wichtig die Messe und Ähnliches ist. Einfach, wo wir merken, da ist ein Mensch noch nicht ganz so auf dem perfekten Weg. Und ich glaube, das ist jeder. Und geistige Mutter ist nun einer, ein Mann oder eine Frau, jung oder alt, der sagt, ich möchte da etwas tun, auf welche Weise auch immer, da gehe ich dann darauf ein, dass mein Mitmensch, den ich mir so, für den ich ein Herz habe, der mir wichtig ist, der mir am Herzen liegt, was ich für den tun kann, dass der ein wenig mehr den Glaubensweg gehen kann, wie es der liebe Gott gerne hätte.
Also es geht eigentlich um Wachstum im geistlichen Leben, genau. Und deswegen dieser Begriff Mutter, Vaterschaft, oder?
Ganz genau, richtig.
Ja. Ich habe nur gerade gedacht, manche denken jetzt vielleicht auch, Herr, das klingt ja so, der könnte einen Schritt machen. Sie haben es selber schon gesagt, jeder von uns muss ja irgendwie noch einen Schritt machen. Es kann ja auch einfach sein, dass man denkt, jemand kann einfach geistige Rückendeckung noch gebrauchen, oder?
Auch das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Von daher, ich denke, den Weg der vollen Heiligkeit bei uns, das hat wahrscheinlich unser Jesus geschafft und die Mutter Gottes selber. Und ansonsten ist jeder von uns Sünder. Es kann einfach immer, Sie haben völlig recht, geistige Mutterschaft, Vaterschaft kann auch für jemand sein. Ich möchte einfach für jemand einstehen, für jemand eintreten, für Gott, dass er seinen Glaubensweg gehen kann, dass er auch so weitergehen kann. Wenn man merkt, Mensch, der geht einen guten Weg, ich möchte ein bisschen was dafür tun, dass er auf dem Weg bleibt. Das mag eine Mutter sein, die für ihr Kind eintritt, ein Vater für sein Kind, eine Oma, ein Onkel für Kind oder Enkel. Wie oft höre ich ja von Vätern oder Müttern, Onkel, Tanten, Omas und Opas, mal, wenn nur mein Kind, wenn nur meine Nichte, mein Neffe, mein Enkel, meine Urenkel auch den Weg des Glaubens gehen würde, oder hoffentlich bleiben die dem Glaubensweg treu. Genau das ist dann das Amt einer geistigen Mutter oder Vaterschaft.
Gut, dann sind wir jetzt gespannt, mehr darüber zu erfahren. Sie haben als Bibelstelle für den Titel auch ausgewählt, ich heilige mich für Sie, aus dem Johannesevangelium, von der Kraft geistiger Mutterschaft. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Geliebte Kinder im Herrn, Schwestern und Brüder, im Johannesevangelium, im 17. Kapitel, da dürfen wir ein wenig lauschen, wie Jesus sich mit seinem himmlischen Vater unterhält. Passt ganz gut, weil sich mit Gott unterhalten ist das, was wir ja Beten nennen. Und das tun wir auch immer wieder, ob es nun morgens oder abends oder wann auch immer es ist, während der Heiligen Messe, mit Gott sprechen. Und hier dürfen wir mal hören, was Jesus da so alles betet. Es sind verschiedene Gedanken, die Jesus da seinem Vater gegenüber äußert in diesem Johannesevangelium, 17. Kapitel. Auf den Vers 19 von Johannes 17 darf ich ganz kurz eingehen, was Jesus da von seinem Vater sich wünscht, beziehungsweise was eigentlich Jesus da seinem Vater mitteilt. Da sagt Jesus also zum Vater im Himmel, Johannes 17, Vers 19, da sagt Jesus, ich zitiere ihn, und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Das Interessante ist also für sie. Jesus macht etwas stellvertretend. Er will nicht nur selber den Weg der Heiligkeit gehen, was er ja tut als unser Herr und Gott, sondern Jesus möchte, dass alle Menschen diesen Weg gehen. Darum sagt er, ich heilige mich für sie. Ich mache also etwas für andere. Das ist, wenn ich jemandem ein Haus baue, ich bin ein Maurermeister und sage, ich baue dein Haus für dich. Eigentlich müsstest du, mein lieber Sohn, dein Haus selber bauen, könnte ein Familienvater sagen, mein lieber Sohn, du müsstest eigentlich dein Haus selber bauen, aber weil ich Maurermeister bin oder weil ich Zeit habe und es mir möglich ist, kannst du dich um deinen Arbeitsplatz kümmern. Ich werde in meiner Freizeit dein Haus, mein lieber Sohn, für dich hinstellen, damit du dann da drin einziehen kannst. Also jemanden für etwas tun, stellvertretend. Ich mache für etwas, für einen anderen, stellvertretend. Eigentlich müsste er das tun, aber ich mache es. Und so sagt Jesus, ich heilige mich für den Mitmenschen. Ich heilige mich für Andreas, Stefan, Carsten, Melanie, Susanne, Tanja, für wen auch immer. Ich heilige mich für die Mitmenschen, damit auch sie heilig werden, etwas für andere tun. Dieses Wort für ist sehr, sehr entscheidend bei Jesus. Die Bibel ist sowieso ein Fürbuch. Immer für den anderen da sein, für den Menschen eintreten, für ihn etwas Gutes sein, für ihn beten, ihm zuhören. Der Blick auf das Du hin ist in unserem Glauben ganz wichtig. Und wenn wir dann noch einen Vers weiter lesen, Johannes 17, 20, dann heißt es da noch, aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Also Jesus bittet nicht nur für Andersgläubige oder für Ungläubige, sondern auch für die, die schon im Glauben stehen, damit auch sie genauso heilig werden können, wie Jesus heilig ist. Heilig heißt einfach, ich gehe meinen Weg abgegrenzt von der Sünde, ich versuche meinen Weg so zu gehen, wie es die Spielregeln für ein glückliches Leben, nämlich die Gebote einfach wollen, wie es Gott unser Vater sich wünscht, dass wir einmal in den Himmel wollen. Heilig heißt abgesondert sein von der sündigen, von der gottlosen Welt, dass wir noch mehr den Glaubensweg gehen können. Und für diese heiligt sich Jesus, für diese betet er, für diese tritt Jesus ein. Und so können auch wir uns überlegen, lieber Bruder im Glauben, liebe Schwester im Glauben, egal ob männlich oder weiblich, auch wenn es geistige Mutterschaft heißt, überlegen Sie doch einmal, ob Ihnen irgendjemand einfällt, wo Sie sagen, ja, für den wünsche ich mir, dass er den Weg des Glaubens so weitergehen kann oder dass er noch mehr auf den Weg des Glaubens kommt. Das mag der Ehemann, die Ehefrau sein, wie gesagt, das mögen Familienangehörige sein, Kinder, Enkel, Nichten, Neffen, das mögen Priester sein, Ordensleute sein, Ordensfrauen, Ordensbrüder, das mögen Menschen aus dem öffentlichen Leben sein, aus der Verwandtschaft, aus der Bekanntschaft, irgendjemand, für den Sie ein besonderes Herz haben, wo Sie sagen, ja, für den würde ich gerne ein bisschen was tun, für den würde ich gerne ein wenig für Gott eintreten, für den würde ich mein Leben ein bisschen hingeben. Es muss ja nicht gleich sein, dass wir unser ganzes Leben komplett hingeben, aber einfach nur zu sagen, jawohl, für den würde ich ein bisschen mithelfen wollen, dass der oder dieser oder diese ein wenig mehr in Glauben geht oder ihn so weitergehen kann. Und dann sind sie genau auf dem Weg, wie Jesus betet in Johannes 17, Vers 19 und 20, ich heilige mich für sie und ich bete für sie. Und das, was Jesus da getan hat, hat ja auch die heilige Monika getan, die wir ja am 27. August jeden Jahres feiern, die ja 30 Jahre lang für ihren Sohn das gemacht hat. Für ihn hatte sie ein Herz. Wir wissen ja, der heilige Augustinus war in einer Sekte bei den Manichäern dabei. Dann hat er in Sachen Keuschheit, Reinheit vor der Ehe und viele Dinge auch so einiges gemacht und vieles mehr. Ein ziemlich sündiger Kerl, der Augustinus, vor seiner Bekehrung. Und da hatte die Mutter Monika das große Herz für ihn und hat für ihn 30 Jahre lang gebetet. Ich möchte nun aber gar nicht so sehr auf die heilige Monika mit Ihnen eingehen, sondern eher auf eine andere Heilige, die nur 24 Jahre alt geworden ist, auf die heilige Therese von Lisieux. Die heilige Therese von Lisieux ist im Jahre 1873 geboren und gestorben 24 Jahre später, 1897. Lisieux liegt im Norden Frankreichs und ich habe so einige Zitate aus Briefen, die wir von ihr haben, herausgeschrieben, wo wir vieles davon lernen können, was sie selbst so sagt. Sie hat eine Autobiografie geschrieben und vieles ist auch von ihrer Priorin überliefert, denn sie war ja eine Ordensfrau, sie war ja mit Leib und Seele Karmelitin. Also ich darf schon mal ein erstes kleines Zitat von ihr bringen, um zu sehen, wie sich diese Therese von Lisieux versteht. Und wir wollen dann immer schauen, was hat das mit mir, mit einem Menschen der heutigen Zeit zu tun? Was kann ich denn dafür lernen, wenn ich auch jemandem helfen möchte, den Glaubensweg so weiterzugehen oder auf den Glaubensweg zu kommen? Das sagt Therese von Lisieux Folgendes. Ich zitiere, gewiss, diese drei Vorrechte sind meine Berufung, nämlich Karmelitin, Braut und Mutter. Soweit dieses kleine Zitat. Also, Therese von Lisieux sagt ganz klar, in erster Linie bin ich mal Karmelitin, so von der Berufung her. Da will sie gehorsam sein. Das ist wie wenn ich heute sage, jawohl, ich bin Beamter, ich bin ein Maurer, ich bin ein Handwerker, ich bin Musiker, so meine Berufung halt. Dann sagt sie von sich selber, ich bin Braut. Das würde heißen, wenn wir sagen würden, ja, ich bin ein Katholik, ich bin ein Christ, ich glaube an den Herrn, ich glaube an Gott, ich lebe ein Gebetsleben. Ja, der Glaube ist mir wichtig, ich habe Gott mein Leben hingeschenkt und ich versuche, den Glaubensweg zu gehen. Das heißt Braut, mit Gott zusammen durchs Leben zu gehen. Und dann als drittes, was sie sagt, neben Karmelitin, Braut und dann kommt eben noch die Mutter dazu. Und das wollen wir uns jetzt näher anschauen. Mutter heißt einfach, man könnte auch Vater sagen, von daher wollen wir nicht das Geschlecht ausgeben. Mutter, ein Herz für einen anderen Menschen zu haben, um diesem zu helfen, so zu leben, wie Gott es möchte. Gehen wir ins Jahr 1895 hinein, 2 Jahre vor ihrem Tod bereits. Therese von Lisieux wurde ja nur 24 Jahre alt. 1895 hat sich ein Seminarist an das Kloster in Lisieux, Nordfrankreich, gewandt. Dieser Seminarist will, so sagt er es, bei den Weißen Vätern eintreten, also eine Ordensgemeinschaft, die wir auch heute noch kennen, die vor allen Dingen in Uganda heute noch sehr, sehr aktiv ist und in Afrika. Er bittet um eine Schwester, die sich um das Heil seiner Seele kümmern soll. Also so sagt dieser Seminarist es wörtlich, ich möchte jemanden haben, auch wenn ich dann in der Mission bin, eine Schwester, die sich um das Heil meiner Seele kümmern soll. Therese von Lisieux nimmt sich dann dieses Missionars, später den Priesters an, aber es bleibt nicht bei dem einen. Im Jahre 1896, im Mai, ein Jahr vor ihrem Tod, bekommt sie noch einen zweiten Missionar von ihrer Oberin, von der von der Priorin zugeteilt, der kurz vor seiner Priesterweihe steht. Therese hat begriffen, mit Gebet und Opfer kann man diesen beiden helfen. Das sind schon mal zwei ganz wichtige Worte. Mit Gebet und Opfer kann man Menschen helfen, die vielleicht den Weg des Glaubens, sie kämpfen müssen, dass sie ihn weiter so gehen können, die dann mit zu ringen haben oder die noch nicht gehen. Und zwar immer stellvertretend. Das ist eigentlich das mit eines der wichtigsten Worte unseres Beisammenseins hier in diesem Nachmittag. Wie Jesus, ich heilige mich für sie. Und das Wort für bedeutet immer stellvertretend. Ich bete für jemand anderen, so wie wenn dieser beten würde. Ich faste für jemand anderen, indem ich mal auf eine Nachspeise verzichte oder mal statt einem Kaffee nur ein Glas Wasser trinke. Ich mache etwas für andere oder ich gehe zur Heiligen Messe und empfange die Kommunion für jemand, wie wenn es dieser tun würde, aber der tut es vielleicht noch nicht oder nicht mit ganzer Hingabe und er braucht die Kraft dazu, es weiter zu tun. Stellvertretend, wie wenn es ein anderer machen würde, wie wenn es der machen würde, für den ich als mein geistiges Kind, als meinen geistigen Sohn, als meine geistige Tochter oder wie Therese hier von Jesus sagt, als meinen Bruder ansehe. Therese schreibt Folgendes: Herr, du weißt, ich habe keine anderen Schätze als die Seelen, die du mir anvertraut hast. Soweit. Therese sieht also diese zwei Missionare, die beide noch keine Priester waren, aber dann Priester geworden sind, als sie sie auf dem Weg mitbekommen hat. Sie sieht also die beiden Menschen als Schätze an, als ein wertvolles Himmelsgeschenk. Das ist ganz wichtig, dass wir die Haltung haben, auch wenn vielleicht der Pfarrer, von dem ich nicht viel halte, oder meine Kinder auf dem völlig falschen Weg gehen, sich vielleicht total der Welt verschrieben haben, auch wenn einer, wo wir denken, meine Gott, wenn der so weitermacht, der geht gar keinen guten Weg. Trotzdem, jeder ist ein von Gott geliebtes Himmelskind, ein Schatz Gottes, eine Perle, ein Juwel in der Hand Gottes. Vielleicht in den Schmutz gefallen, dass diese Perle, dieses Juwel erst gereinigt werden muss. Aber sie ist ein Juwel, diese Seele des Menschen, für den ich eintreten möchte im Gebet. Und so sieht Therese von Lisieux auch diesen Menschen als einen Schatz an. Bei Therese läuft diese geistige Mutterschaft sehr im Verborgenen ab. Ihr geistiges Handeln besteht letztlich aus Gebet, Hingabe und Opfer. Persönliche Gespräche haben die wenigsten miteinander geführt. Hauptsächlich waren es Briefkontakte. Therese bleibt im Hintergrund und überlässt das äußere Handeln Gott. Auch etwas Wichtiges. Wenn wir jemandem helfen, in den Glauben zu gehen, dann drängen wir oft und sagen, Mensch, du müsstest doch mal beichten gehen oder fahr doch mal an diesen Wallfahrtsort oder geh doch mal zur Messe oder geh doch mal zu dem Priester oder nimm doch mal auf die Exerzitien teil oder lies doch endlich die Bibel oder schau dir mal das Video an oder hör doch jetzt bitte noch mehr mal Radio Horeb. Lauter Dinge, die sehr, sehr gut sind für unser Glaubensleben. Aber wenn wir zu viel drängen, zu viel Druck machen, es immer, immer wieder sagen, dann kann es sein, dass es einen Gegendruck entwickelt, dass dieser Mensch sogar den Kontakt zu uns abbricht und eine Gegenreaktion startet, die genau das Gegenteil bewirkt. Darum sagt Therese von Lisieux, ich arbeite im Hintergrund, beten, Hingabe, opfern und Gott ist der Handelnde. Er soll etwas tun an diesem Menschen, der mir im Herzen liegt. Mein Ding ist es, im Hintergrund zu bleiben, verborgen zu sein, zu beten. Beten, lieben, warten, bis Gott handelt. Ein ganz wichtiger Satz, um für jemanden einzutreten, von dem wir uns wünschen, dass er den Glaubensweg so weitergeht oder ihn geht. Beten, lieb sein zu ihm und warten. Lieben heißt, ihn wie einen Schatz sehen, wie eine Perle zu sehen. Und beten heißt, vor Gott eintreten. Und warten heißt, zutrauen, vertrauen, dass Gott etwas an ihm tut. Therese bleibt also im Hintergrund und überlässt ihr Handeln Gott selbst. Therese sagt von sich selber, ich bin gekommen, um Seelen zu retten, besonders aber, um für Priester zu beten. Das ist Ihr Anliegen. Es muss für uns gar nicht so sein, dass wir speziell für Priester beten. Wie gesagt, Sie können jetzt auch eine Mutter oder ein Vater sein, wo Sie sich einfach wünschen, dass Ihr Sohn, Ihre Tochter wieder auf den Glaubensweg kommt. Der muss ja gar nicht unbedingt einen geistigen Beruf führen. Das kann auch eine heilige Ehefrau werden, ein heiliger Ehemann werden, auf den Weg des Glaubens zu kommen. Bei Therese waren es halt die Priester, für die ihr Herz geschlagen hat. Überlegen wir, für welchen Menschen unser Herz schlägt, für wen wir uns gerne hingeben. Der eine Priester heißt Adolf, mit E hinten geschrieben, Adolphe, um den sich Therese kümmert. Und der andere Priester, man schreibt in Maurice, gesprochen Maurice. Diese beiden Priester waren es, die die Schätze von Therese von Lisieux waren. So können auch wir da unseren Namen einsetzen. Wer ist unser Adolf? Wer ist unser Maurice? Wer ist derjenige, für den ich sage, ja, da möchte ich vor Gott ein bisschen eintreten für diesen Menschen, stellvertretend für ihn etwas tun. Schauen wir uns nun ganz konkret, detailliert mal ein wenig an, was diese Therese konkret, ganz praktisch tut mit diesem, für diesen Maurice. Kurz ein Satz, paar Sätze zu ihm selber. Maurice wurde am 10.06.1874 geboren. Der Kontakt zwischen ihm und ihr läuft anfangs nur über die Priorin. Später dürfen sich Maurice und Therese dann schreiben. Das Erste, was Therese tut, und jetzt wird's praktisch, da können wir jetzt wieder einsteigen, was auch wir tun können, sie verfasst ein Gebet, das ihr vom Himmel eingegeben worden ist. Und dieses Gebet betet sie täglich für diesen Maurice. Vielleicht können auch wir ein kleines Gebet verfassen mit unseren eigenen Worten, an den Vater gerichtet, an Jesus, an den Heiligen Geist oder vielleicht auch an die Mutter Gottes oder an unseren Lieblingsheiligen. Es ist immer gut, auch mit eigenen Worten zu beten. Überlegen Sie sich doch mal, ob Sie nicht vielleicht sich einmal hinsetzen wollen, eine ruhige Minute und ein kleines Gebet verfassen, wo Sie sagen, das sind meine Herzensworte an den lieben Gott. So möchte ich jeden Tag für, und dann dürfen Sie die Person einsetzen, die Ihnen am Herzen liegt, für unseren Herrn Pfarrer, für den Herrn Pater, für die Schwester sowieso, für mein Kind, für meine Enkel, für meinen Nachbarn, für jenen Politiker, für jenen Firmenchef, für wen auch immer, für unseren Vereinsvorstand, wer Ihnen eben am Herzen liegt, beten. Ein kleines Gebet verfassen, das Ihre Herzensworte sind und dies treu und täglich tun, ist auch eine ganz biblische Eigenschaft. Da gibt es ja die eine Witwe, die gerne Recht haben wollte von dem Richter. Und weil diese Witwe so zudringlich war, jeden Tag treu zu diesem Richter ging, aus diesem Grund hat der Richter dieser Witwe ihr Recht verschafft. Also täglich treu dranbleiben über längere Zeit. Nicht die Geduld verlieren, einen langen Atem haben. 30 Jahre waren es rund, wo Mutter Monika für ihren Sohn Augustinus täglich den Rosenkranz gebetet hat. Gefleht hat. 30 volle Jahre. Es schien immer schlimmer zu werden bei Augustinus anfangs, aber sie blieb treu, hartnäckig, täglich, über lange Zeit dran. Ein ganz wichtiges Prinzip unseres geistigen Lebens. Und so hat eben Therese von Lisieux auch täglich treu dieses kleine Gebet gesprochen, das sie mit eigenen Worten verfasst hat. Maurice schreibt dann einmal einen Brief an Therese von Lisieux und dort sagt er, dass es ihm nicht so gut gehe. Therese schreibt dann zurück und sie antwortet und sagt, ich zitiere, ich schrieb es meinem geringen Eifer zu, dass sie so viele Kämpfe auszufechten haben. Soweit. Das heißt, Therese wird sich bewusst, ich habe Verantwortung für diese Seele. Ich möchte eintreten, ich will für diesen Menschen beten, der ist mir wichtig, ich erkläre mich vor Gott verantwortlich, dafür zu beten. Natürlich sind wir nicht letztlich verantwortlich für die Sünde des anderen Menschen, aber wir können doch sagen, ich übernehme Verantwortung dafür. Das ist mir also ernst für den Menschen, der mir im Herzen liegt, wo ich eine geistige Mutter, ein geistiger Vater sein möchte, dass dieser Mensch den Glaubensweg geht. Schauen wir weiter, was wir tun können, wenn uns ein Priester oder ein anderer Mensch am Herzen liegt, für den wir vor Gott eintreten wollen. Das Erste haben wir schon gehört, ein kleines Gebet verfassen oder ein Gebet nehmen und es täglich treu beten und das Ganze mit Verantwortung, also es wirklich ernst nehmen. Ein Nächstes, Therese freut sich mit dem Maurice über das, was Maurice schon alles durchgestanden hat. Sie schreibt ihm dann immer wieder, welche Freude sie hat, wenn sie hört, was er alles durchgestanden hat und so für seine Seele gewonnen hat. Also oft sind wir am Kritisieren, das müsstest du besser machen oder jenes. Die beiden, wenn in Kontakt standen, haben sich gegenseitig gefreut. Schön, dass du den täglichen Rosenkranz hinbringst. Danke für die guten Predigten. Vergelt's Gott für deine Treue zu den Mitmenschen. Danke für dein Fleiß in der Schule und vieles mehr. Freuen wir uns am Mitmenschen, an den guten Eigenschaften, die ein anderer hat. Ermutigen wir ihn, erbauen wir ihn. Schauen wir auf das Schöne, auf das Gute des Menschen. Loben wir den Mitmenschen, ermutigen wir ihn. Sagen wir ihm, worüber wir uns an ihm freuen. Das tut dermaßen gut, das verleiht Flügel, das verleiht Kräfte. Das gibt eine neue Dynamik im Leben, wenn wir uns an jemandem mitfreuen. Auch das hat Therese ganz gut gemacht. Wir merken es ja selber, wie viele Priester, Ordensleute kritisieren wir nur. Viel besser, diese Menschen zu ermutigen, sie zu loben, ihnen Gutes zu sagen, ihnen Aufwind zu geben. Allerdings empfindet Therese auch das Leid von Maurice mit. Sie schreibt da wörtlich, ich zitiere, Ihr Schmerz, lieber Maurice, der berührt mich sehr tief. Wenn also Maurice einmal zu kämpfen hat, dann verspricht sie ihm besonders viel Beistand. Sie macht ihm Mut. Ermutigung ist also etwas Wichtiges und Beistand in schwierigen Stunden. Wollen wir nun während ein paar Takten Musik darüber nachdenken, wie wir jemanden ermutigen können, wie wir jemandem Mut machen können und ob wir schon gute Eigenschaften in diesem Menschen entdeckt haben und ob wir ihm das schon mal gesagt haben und ob wir uns schon mal gefreut haben an diesem Menschen und wie wir vielleicht für ihn täglich beten könnten. Dann sehen wir, was wir weiter tun können.
Hier bei Radio Horeb geht es heute um geistige Mutterschaft mit Pfarrvikar Rainer Hertheis aus Wemding. Wir kommen zum zweiten Teil. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei.
Geliebte Kinder im Herrn, ein Mensch liegt mir im Herzen, für den ich gerne etwas tun möchte, dass er seinen Glaubensweg so weitergehen kann oder dass er noch mehr den Weg des Glaubens geht. Das geht natürlich, wie wir schon gehört haben von Therese von Lisieux, die wir uns heute ein bisschen näher anschauen, als eine, die stellvertretend das getan hat, durch Gebet, Hingabe und Opfer, wenn ich täglich für jemanden den Rosenkranz bete, stellvertretend für ihn, wie wir gesagt haben, oder in die Messe gehen, stellvertretend für ihn, einen Kreuzig stellvertretend für ihn bete, stellvertretend für jemanden eintrete, das eine oder andere Opfer für jemanden auf sich nehmen, auf etwas verzichten, stellvertretend für diesen. Therese hatte ja auch mit diesem werdenden Priester Maurice immer wieder Brief, Kontakt und schauen wir noch ein wenig, was man auch für jemanden tun kann, mit dem man in Kontakt steht, wie man da jemanden unterstützen kann, neben dem Faktum des Ermutigens, das wir gerade haben. Schauen wir, wie Therese ihren Maurice auf dem Weg zu Gott lehrt. Zum Beispiel der folgenden Satz. Da sagt Therese von Lisieux Folgendes zu Maurice, doch das Martyrium des Herzens ist nicht weniger fruchtbar als vergossenes Blut und schon ist dieses Martyrium das Ihre, lieber Maurice. Das heißt, hier will Therese von Lisieux sagen, wenn du mal in deinem Herzen ein Martyrium hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du ein Leiden hast, dann sieh das auch als Martyrium an. Das hat genauso viel Kraft, wie wenn du Blut für jemand, wie wenn ein Märtyrer Blut vergießen würde. Also das ist auch etwas Wichtiges im Glaubensleben, dass die Therese ihren geistigen Schützling lehrt. Sie gibt ihm Hinweise im Glauben. Vielleicht können wir das auch tun, mal ein Heiligenzitat jemand mit auf den Weg geben oder einen Gedanken aus der Bibel oder irgendeine wichtige Szene von einem Leben jemanden oder ein kleines Zeugnis jemand weitergeben oder irgendwelche Gebete weitergeben. Jemanden auch immer ein bisschen unterstützen mit ein wenig geistiger Nahrung. So so wie es Therese mit ihrem Maurice tut. Also Therese führt sozusagen die Seele von Maurice, indem sie ihm immer wieder kleine Hinweise gibt, was er noch alles tun kann, was andere Heilige oder der Herr empfiehlt. Ein weiterer Punkt ist, dass Therese sehr viel Trost auf dem Weg gibt. Ich zitiere sie wieder. Lieber Maurice, schreibt sie, Sie suchen Trost bei mir und Sie haben ein Recht darauf. Aber ich glaube, das sicherste Mittel, um mein Ziel zu erreichen, ist zu beten und zu leiden. Soweit Therese von Lisieux. Für uns heißt es sicher nicht, dass wir jetzt bewusst irgendwelche Leiden auf uns nehmen müssen. Aber immer wieder haben wir Beschwernisse des Tages, dass wir jetzt die Wohnung abstauben oder absaugen müssten und haben eigentlich keine Lust darauf. Dann können wir das in Liebe tun und einfach sagen, Herr, ich opfer das auf für den Menschen, der mir am klaren Herz liegt, für meinen Herrn Pfarrer, für den Ordensmann oder für meinen Sohn, meine Tochter, Kind und Enkel, wer auch immer. Das sind so die kleinen Leiden. Therese von Lisieux hat ja da ganz viel so Dinge machen müssen von ihrer Priorin aus, die nicht unbedingt das war, was Therese unbedingt wollte, aber sie hat es alles in Liebe getan. Also Gebet und die kleinen Mühseligkeiten des Alltags einfach aufopfern, annehmen, in Liebe und Ruhe tun und sagen, Herr Jesus, lieber Gott, nimm es hin für diesen Menschen, der mir am Glaubensleben wichtig ist, der für mich etwas bedeutet. Ich selbst habe ja auch jemanden, der immer wieder für mich im Gebet eintritt und ich weiß, dass dieser Mensch schon manche Wallfahrten, die er hätte, oder die diese eine Dame war es, oder ist es, die das immer wieder für mich tut, die hat immer wieder so Wallfahrten gemacht, die sie sowieso machen wollte. Aber das, was sie in den Wallfahrten gemacht hat, das hat sie einfach dann für mich getan. Und ist interessanterweise in dieser Zeit der Wallfahrten, die diese Dame gemacht hat, habe ich besonders viel Kraft gehabt. Also ich habe dann gemerkt, wie jemand für mich betet, wie jemand für einen Gnadenort, an einem Gnadenort für mich eintritt. Es war dann so, als hätte ich es selbst getan. Das Verblüffendste war einmal für mich, um jetzt mal von mir selbst zu sprechen, eine Frau hat für mich mal eine Nachtanbetung gemacht. Die hat die ganze Nacht vom Allerheiligsten verbracht. Es war immer in einer Gnadenstätte, wo das möglich war. Und hat gesagt, lieber Gott, die Müdigkeit, die darfst du mir geben, aber alles andere lass dem Priester, dem Pfarrvikar Hertheis, zukommen, alle Gnaden dieser Nachtanbetung. Und ich wusste aber davon nichts. Und der Tag danach war für mich ein Tag, an dem ich eine solche Freude im Glauben hatte, an dem ich tiefe Gespräche führen konnte, an dem mir Dinge klar geworden sind im geistigen Leben, die ich vorher nicht begriffen hatte. Ein Tag, an dem ich Gott so nah spüren durfte wie selten. Ein Tag, wo meine Seele fast den Himmel berühren durfte. Das ist Stellvertretung. Ich mache etwas für andere, wie wenn es der selbst tun würde. Alle Gnaden meines Gebetslebens sollen meinem Sohn, meiner Tochter, dem Priester, dem Ordensmenschen oder eben dem Menschen gehören, der mir am Herzen liegt. Das ist etwas Entscheidendes. Stellvertretend, auch bei der Kommunion empfangen, die Gnaden der Eucharistie sollen nicht mir gehören, sondern dem, der mir am Herzen liegt. Das Prinzip Stellvertretung. Und das ist etwas ganz entscheidend Wichtiges. Das geht sogar so weiter, dass es auch andersrum geht. Zum Beispiel kenne ich eine Frau, die wusste von mir, dass ich ein sehr anstrengendes Wochenende hatte. Freitagsabends ein Glaubensabend, Samstag zwei verschiedene Gruppen und Sonntag nochmal zwei verschiedene Gruppen. Jeweils mit Vorträgen, Messen, Predigten, Einzelsegen, Beichte, Gesprächen und viele mehr. Und diese Frau hat dann gesagt, du hast ja da sehr viel zu tun. Wenn du dabei müde bist oder ähnliches, dann möchte ich das alles tragen und meine Gnaden des Gebetslebens sollen dir gehören. Also ich bin jetzt im Moment etwas von Therese von Lisieux weggerückt, erzähle kurz von mir, um das zu verdeutlichen, dass es wirklich funktioniert. Und diese Frau, die das zu mir gesagt hat, war an diesem ganzen Wochenende wirklich erschöpft. Sie war müde, sie war kraftlos, sie konnte sich kaum konzentrieren, sie hat nichts auf die Reihe gebracht, sie hat einfach nur ein wenig beten können. Und ich hatte an diesem Wochenende eine Riesenkraft. Ich habe mich selber schon gewundert, wie lange ich stehen kann, wie lange ich zuhören kann, was mir alles einfällt. Es war wirklich die Kraft des Heiligen Geistes deutlich bei mir zu spüren. Und all das andere, die Erschöpfungen oder auch die Angriffe des Bösen oder Ähnliches, hat diese Frau, die mir an diesem Wochenende sich geschenkt hat, hat sie übernommen. Stellvertretung. Sie hat stellvertretend meine Schwächen, meine Sünden, meine Angriffen getragen. Und ich habe stellvertretend das getragen, was diese Frau im Gebet getan hat. Stellvertretung. Wie Jesus sagt, ich heilige mich für sie. Und wenn wir das mit Gott so festlegen, ist das ein Prinzip unseres christlichen Glaubens. Ich heilige mich für sie. Vater, ich bete auch für diese. Johannes 17, Vers 19 und 20. Und so habe ich das schon oft im eigenen Leben festgestellt, wo mir jemand sein Gebet versprochen hat oder die Gnaden vom Fasten, die Gnaden vom Wallfahrten, die Gnaden von Leiden für mich getragen hat, so dass ich dann diese gespürt habe und dieser andere Mensch hat dafür stellvertretend das getragen, was mir dann schwer gefallen ist, damit ich frei werde davon. Soweit zu mir. Schauen wir nochmal auf Therese von Lisieux zurück. Therese ermuntert ihren geistigen Schützling, den Maurice, dass er ganz frei sprechen möge. Ich zitiere Therese wieder. Ich, Therese, möchte, dass Sie, Maurice, Gott gegenüber ganz frei heraus sind und auch mir gegenüber. Soweit. Also Therese wollte, dass sie alles hörte von dem Maurice. Alle Freuden, alles Glück, um es gemeinsam zu teilen, aber auch alle Schwierigkeiten. Wo sie dann gesagt hat, wenn ich höre, es geht dir nicht gut, dann will ich dir Trost schenken, hat Therese gesagt. Dann will ich mehr für dich beten. Dann möchte ich noch ein paar Mühseligkeiten mehr auf mich nehmen. Also Therese wollte immer genau wissen, wie geht es dir, was hast du für Anliegen, was kann ich noch für dich tun. Therese von Lisieux, für Therese von Lisieux ist Gebet, Leiden und Opfer also das Wichtigste. Aber sie verwendet auch viel Zeit für ihn. So schreibt Maurice einmal, das wird sie, liebe Therese, viel von ihrer Erholungszeit gekostet haben, was sie da für mich getan haben. Ich möchte sie fast um Verzeihung bitten, sagt Maurice, weil ich ihnen so viel Mühe gekostet habe. Ja, soweit das Zitat, das ist für Therese wichtig gewesen, ihm Zeit zu schenken, Zeit für ihn, Heiligenbücher zu lesen, Zeit für ihn, die Messe zu gehen, Zeit für ihn zu beten, Zeit ihn zu ermutigen, Zeit mit ihm zu freuen, Zeit ihm zuzuhören, Zeit für ihn Opfer zu bringen. Das ist etwas ganz, etwas Wichtiges. Sie hört also dem Maurice ganz viel zu, wie geht es ihm wirklich? Sie sagt selber, Zitat Therese, ist es denn möglich, dass sich eine Schwester nicht für alles interessiert, was ihn angeht? Oder anders gesagt, könnte denn eine Mutter ihr Kind vergessen? Therese nimmt sogar freiwillig für sein Heil Mühe auf sich. Immer für sein Heil, damit er heilig werde. Das habe ich auch schon erlebt, dass jemand gesagt hat, ich möchte jetzt eine kleine Fußwanderung machen. Also für mich hat sich das jemand überlegt, und zwar barfuß, obwohl es ein heißer Tag war und sie einen Schotterweg ging. Sie hat gesagt, ich gehe barfuß den Weg. Es fällt mir zwar etwas schwer, aber du, lieber Priester, Pfarrer Vikar Hertha, sollst all die Gnaden davon haben. Und so hat es Therese von Lisieux auch gemacht. Sie hat sogar freiwillig immer wieder Leiden auf sich genommen, sich freiwillig etwas überlegt, was sie konnte, um für ihren Maurice einzutreten. Damit drückt sich Liebe aus. Und Liebe ist Hingabe für den anderen. Denn in Johannes 15 steht, und damit können wir noch mal eine kurze Musikpause machen, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für andere dahingibt. Da haben wir wieder das Für drin. Und so hat Therese ihren Maurice geliebt, auch wenn er in der Mission war, indem sie für ihn gebetet hat, Opfer gebracht hat, sich hingegeben hat, ihm zugehört hat, für ihn gelitten hat. sich mit ihm gefreut hat, ihn getröstet hat, ihn ermutigt hat, ihn auf dem Glaubensweg gelehrt und geführt hat, ihm Hinweis gegeben hat. Stellvertretend für jemand sich hingeben, das ist wahre Liebe. Überlegen wir kurz, ob auch wir bereit sind, den Menschen zu lieben, indem wir uns für ihn hingeben.
Bei Radio Horeb und Radio Maria geht's in der Sendung Spiritualität heute um geistige Mutterschaft und Fürbitte, könnte man vielleicht auch sagen. Pfarrvikar Rainer Herter ist aus Wemding, hält uns einen Vortrag.
Geliebte Kinder im Herrn, es ist ein Geschenk, wenn wir das Johannesevangelium leben dürfen, sei es Johannes 19, wo Jesus sagt, ich heilige mich für die Mitmenschen, ich bete für die Mitmenschen. Es ist ein Geschenk, wenn wir Johannes Evangelium 15. Kapitel erfüllen können. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für andere hingibt. Therese von Lisieux hat das für den Priester Maurice und für den Priester Adolf getan, hauptsächlich durch Beten, Opfern und Leiden. Wie ich schon zusammengefasst habe, beten für jemand, lieb zu ihm sein, ihn als seinen Schatz und als eine Perle sehen, ihn zu ermutigen, ihn zu trösten, ihm zuzuhören, für ihn da zu sein, ihm immer wieder Hinweise für den rechten Glaubensweg geben, wenn er dafür offen ist, beten, lieb zu ihm sein, warten, bis Gott etwas tut. Beten, lieben, warten. Es gibt aber noch ein wichtiges Prinzip, das für Therese von Lisieux, die wir uns heute beispielsweise für eine solche Priestermutter anschauen. Wie gesagt, geistige Mutterschaft hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es ist einfach eine Art Amt, eine Art Aufgabe, wo ich sage, ich möchte für mein Kind, für meinen Enkel, für meine Mitmenschen, für meinen Priester, für jemanden eintreten, für ihn stellvertretend etwas tun, dass er den Weg der Heiligkeit weitergehen kann oder immer mehr ihn geht. Ein wichtiger Punkt für Therese von Lisieux ist auch die Vorbildfunktion. Sie möchte nicht nur beten und lieb zu ihm sein, ihn als einen Schatz anerkennen, ihren Maurice oder den Adolf, sondern auch vorbildlich leben. Denn in einem Brief lesen wir, wie Maurice schreibt, ich möchte Jesus so lieben, wie sie ihn in ihrem Karmel lieben. Das können wir tun für unsere Ehemänner, Ehefrauen, für unsere Kinder. Ich kenne Beispiele von Ehepaaren, wo die Frau sich ganz neu zum Glauben bekehrt hat und der Mann am Anfang nur gespottet hat über den Glaubensleben seiner Frau, die soll doch gleich ins Kloster gehen, ähnliches. Aber diese Frau hat leise gebetet, war lieb zu ihm und hat gewartet, bis Gott etwas tut und sie hat vorbildlich das vorgelebt. Sie hat täglich ihre Gebetszeit gehalten, ging regelmäßig zur Beichte und so wurden die Augen dieser Ehefrau immer leuchtender, ihr ganzes Wesen immer ruhiger, liebevoller, einfühlsamer, verständnisvoller und am Ende, ich könnte Ihnen den Namen der Familie nennen, hat sich der Ehemann bekehrt, weil er gesagt hat, es ist verblüffend, wie dein Wesen sich verändert, wie du immer liebevoller, einfühlsamer, verständnisvoller, sensibler mit mir wirst, wie hilfsbereiter du wirst und so weiter. Das vorbildliche Leben sollte andere Menschen anstecken, gerade innerhalb der Ehe, gerade innerhalb der Familie, der Nachbarschaft, des Vereinslebens, in der Pfarrei, auch dem Priester gegenüber, für den wir beten wollen. Versuchen wir doch ansteckend zu sein, dass wir die Freude im Glauben ausdrücken, dass wir eine Vorbildfunktion haben, dass die Menschen sagen, Mensch, so möchte ich auch werden, mit den leuchtenden Augen, mit den strahlenden Gesicht, mit der Liebe, mit der Demut, mit der Hingabe. Ja, es wird uns gelingen, wenn wir den Glauben leben, die regelmäßige Beichte, die heilige Kommunion, ein Glaubensleben, eine Zeit im Gebet, eine gute Gebetsgemeinschaft, ein Gebetskreis. Die Dinge werden uns helfen, dass wir vorbildlich leben können. Das ist etwas, was für Therese von Lisieux auch ganz wichtig war. Therese wollte ihr Maurice spüren lassen, dass sie Wärme, Zuneigung und Vertrauen zu ihm hat. Dass sie sagt, ich vertraue Ihnen, lieber Maurice, aus Ihnen wird was, ich habe Wärme für Sie und ich bin Ihnen zugeneigt. Und andersrum auch, so konnte auch Maurice dann seine Nöte immer wieder der Therese anvertrauen. Der Seminarist sieht also ein bisschen zu Therese auf, so wie ein Sohn, ein junges Kind, zu seiner Mutter verehrend aufblickt. Ein nächster Punkt, was mit Therese zu tun hat, jetzt gar nicht mal so sehr mit Beten, Opfern, Hingabe und Lieben, sondern Therese von Lisieux versichert dem Maurice eine Erbschaft, die aus einigen Gegenständen besteht, die ihr gehörten. Das heißt, Therese von Lisieux gesagt, nach meinem Tod sollst du dies und jenes besitzen dürfen. Auch das kann für uns etwas Wichtiges sein, dass wir vielleicht mal unserem geistigen Kind, wer auch immer das sein mag, ob ein Verwandter, ein Nachbar, ein Bekannter, ein Priester, ein Ordensmann, eine Ordensfrau, wer auch immer, ein Bischof, dass wir ihm vielleicht mal was schenken, vielleicht mal einen schönen Rosenkranz zukommen lassen, wunderte Medaillen, ein schönes Gebetsbüchlein, eine gute Lobpreis-CD, seit einem Vortrag von Radio Horeb, der sehr bewegend ist. Also Therese von Lisieux hat auch ganz konkret materiell geholfen. Wenn wir noch auf den anderen Priester dann schauen würden, auf diesen Adolf, dann hat sie ihm mit der Mission sogar immer wieder Dinge geschenkt, die mit der Messe zu tun haben. Sei es mal eine Altardecke, sei es mal Altarleuchter, ein schönes Kreuz oder ein Messkoffer oder ähnliche Dinge, die er gebraucht hat. Auch Rosenkränze, dieser andere Priester, dieser Adolf, hat dann in einem Brief sogar zurückgeschrieben, liebe Therese, ich bedanke mich für die vielen Rosenkränze. Sie glauben gar nicht, wie viel ich schon verteilt habe, wie viele Menschen jetzt schon Rosenkränze in meinem Umfeld beten. Also manchmal kann auch materielle Hilfe gut sein. Zum Beispiel weiß ich von einer Familie, da hat die Mutter gesagt, du, ich zahl dir einen Aufenthalt zum Medjugorje Jugendfestival, das geht in den Süden, da treffen sich viele junge Menschen, geht Richtung Meer und gibt tolle Musik da, gute Vorträge. Ich finanziere es dir, kümmer du dich drum, alles was du zu Hause erledigen hättest müssen, im Garten, in der Werkstatt, ähnliches mache ich für dich, du fahr nur dahin. Und ich kenne schon Menschen, die sich dadurch bekehrt haben, weil ihnen das finanziert worden ist, bezahlt worden ist, geschenkt worden ist. Also eine geistige Mutterschaft kann sich sogar auswirken, indem wir materiell helfen, ihm etwas finanzieren. Mir zum Beispiel wurde ganz oft ein Ausflug nach Augsburg geschenkt. Meine geistige Mutter, die ich früher einmal hatte, die hat mich oft zur Knotenlöserin, eine Kirche in Augsburg mitgenommen und dann zum Grab vom heiligen Bischof Ulrich, das ist der Bistumspatron des Bistums Augsburg, in einer großen Kirche. Und ich war mehrfach mit meiner Priestermutter in Augsburg und sie hat mir das geschenkt. Sie hat gesagt, ich nehme mir den Urlaubstag frei, ich zahle dir den Benzin, ich hole dich da ab, ich lade dich zum Mittagessen ein, gehen wir gemeinsam hin, ich bete dann mit dir vor der Knotenlöserin, ein Titel Mutter Gottes, ich bete dann für dich vor dem heiligen Bischof Ulrich, sein Grab, und du gehst einfach mit und darfst auch beten. Das hat dieser meiner Priestermutter Zeit gekostet und Geld, Finanzen gekostet, aber für mich ein Geschenk, dass ich dahin darf, wahrscheinlich wäre ich sonst gar nie hingefahren. Also auch materielle Hilfe kann ein großes Geschenk sein, wie wir geistig, als geistige Mutter, als geistiger Vater, tätig sein können. Sogar die Karmelitin Therese von Lisieux hat das so getan, dass sie materiell, sei es ihrem Maurice Priester, als auch ihrem Adolf Priester, geholfen hat. Dieser Maurice wurde dann im Jahre 1901 zum Priester geweiht und im Jahre 1907 starb Maurice dann und ging in die Ewigkeit ein. Also wir merken, dieser Maurice hat die Therese ihr Leben hingegeben, für ihn gebetet, zwei Priester waren es. Man könnte das Ganze dasselbe noch mit dem Adolf anschauen, da lief es ähnlich, auch wieder Briefkontakt, auch wieder materielle Hilfe, Gebetshilfe, aufopfernd, stellvertretend eintreten für ihn lieben, ihn als Schatz sehen, ihm geistig helfen, für ihn Leiden tragen, die Angriffe selbst übernehmen und alle Gnaden des Gebetslebens ihm schenken. Und das ist ein großer Segen. Und auch wenn wir anfangs nicht gleich etwas davon sehen, so werden wir dann doch feststellen, dass langsam es eine Zeit gibt, wo dieses Gebet dann erhört werden wird. Bei Adolf könnte man das noch viel besser sehen. Der ging dann nämlich nach China in die Mission und er war verblüfft, wie viele Menschen sich an Tag bekehrt hatten, zum Glauben kamen, nachdem Therese wieder einen Brief geschrieben hatte, dass sie jetzt für ihn noch mehr beten möchte, dass sie für ihn noch mehr auf sich nehmen möchte, dass sie noch mehr das Schwierige von Adolf selber tragen möchte, Hauptsache ihm geht es gut. Und immer wenn so ein Brief kam von der Therese an den Adolf, hat Adolf zurückgeschrieben, wie erstaunt er war, wie viel Gnaden dann in seine Mission geflossen waren. Also es gibt tatsächlich auch Rückmeldungen. Ich persönlich könnte, wie gesagt, vieles erzählen, wo meine Priestermutter für mich etwas von mir etwas abgenommen hat und wo ich das spüren durfte, was meine Priestermutter für mich an Gnaden im Gebet gesammelt hat. Prinzip Stellvertretung. Und so darf ich Sie einladen, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, sich einfach hinzugeben aus Liebe durch Gebet, Hingabe, Opfer und viele mehr, damit der Mitmensch heilig wird. Und so möge es nicht nur Jesus zum Vater beten, sondern so können auch wir sagen, Vater, Jesus, Heiliger Geist, ich heilige mich für meine Mitmenschen, damit er heilig werde. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Sie haben einen Vortrag gehört von Pfarrvikar Rainer Hertheis aus Wemding. Ich heilige mich für Sie. Von der Kraft geistiger Mutterschaft, das war der Titel dieser Sendung. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, Sie können auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, sich die Sendung herunterladen in unserem Download-Podcast-Angebot oder wenn Sie lieber eine CD in den Händen haben möchten, Sie können sich auch beim CD-Dienst von Radio Horeb melden unter der 08328921120. Herr Pfarrvikar, dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten?
Von Herzen gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die mächtige Fürsprache der Mutter Gottes, der seligen Jungfrau Maria, die Jesus am Kreuz seinen Lieblingssohn als Mutter geschenkt hat, auf die Fürsprache des heiligen Josefs, dem Nährvater von Jesus, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, möge der dreifaltige Gott sie alle segnen, er gebe ihnen Kraft, Gesundheit, Freude, Friede und Liebe zueinander, sei es im Gebet, sei es in der tätigen Nächstenliebe, auf dass ihr geistiges Wirken und Arbeiten Frucht bringen möge, sie vor allem Bösen bewahrt bleiben möge, so dass auch sie dabei daran mitarbeiten dürfen, dass die Menschen um sie herum immer mehr den Weg des Glaubens gehen dürfen. So seid gesegnet auf eurem Weg des Glaubens, ihr und all eure geistigen Söhne und Töchter, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Danke. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Gerne. Bitte, war für mich ein Geschenk, mit Ihnen diese Stunde zusammen sein zu dürfen.
Danke, gleichfalls. Auf Wiederhören. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.